Liebe Freundinnen und Freunde des dritten Frühlings, der Herbst ist endgültig vorbei, ein neues Jahr bricht an. Immer noch unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie, doch inzwischen mit der Hoffnung auf den Impfstoff. Doch wie es weitergeht, bleibt fraglich. Und so beginne ich mit einem eher unscheinbaren, eher kleinen Bild, das unsere augenblickliche Situation vielleicht ganz gut widerspiegelt. Es handelt sich um ein Emblem, eine Kombination von Bild und Text, dunkler Hintergrund, davor doppelt rund gerahmt wie ein Bullauge das Bild. Es zeigt eine Vase oder besser eine Urne, über die im oberen Teil Zweige und Blätter einer Trauerweide herabringen. Unter dem Bild steht die Unterschrift: Je vois tout et je vois rien. Ich sehe alles und ich sehe nichts. Und ich nehme mir die Freiheit, vom historischen Kontext abzusehen, ob und wie dieses Emblem mit dem Testament von Marie Antoinette zusammenhängt. Dieser Frage werde ich vielleicht ein anderes Mal nachgehen. Heute dagegen lasse ich mich von der Paradoxität der Bildunterschrift gefangen nehmen. Ich sehe alles, ich sehe nichts. Ich sehe das Emblem mit Urne und Trauerweide und kann darin die ganze Welt entdecken. Es kommt mir vor wie ein Kondensat, ein Konzentrat meiner Situation, aber auch ganz allgemein unserer aller augenblicklichen Situation. Ich sehe alles. Jederzeit und überall kann ich in die ganze Welt blicken. Durch die Webcam auf Norderney schauen, wie dort das Wetter ist. Durch die Kameras der Nachrichtensender Einblicke in die Hotspots der Pandemie bekommen oder in das rosa Mädchenzimmer der Tochter von Kim Kardashian. Ich kann im virtuellen Louvre spazieren gehen oder in World of Warcraft meine Wut ausleben. Mich online belehren lassen, wie man ein Fahrrad repariert, die Kerne aus dem Granatapfel bekommt oder, wenn ich denn wollte, mich auf schmuddeligen Internetseiten herumtreiben. Ich sehe alles. Warum dann aber? Ich sehe nichts. Die Urne, die Trauerweide. Ein diskreter, bildlicher Verweis auf den Tod als großen Vernichter von allem Sehen, überhaupt von allen Lebensäußerungen. Der Tod, den wir als das ganz andere, jeder Einzelne, aber auch als Gesellschaft, mehr oder weniger erfolgreich verdrängen, der sich nun aber mit Corona machtvoll ins Bewusstsein gedrängt hat. Der unser aller Leben und das der ganzen Welt, auf dem ganzen Planeten, in einen neuen, deutlich langsameren Rhythmus gebracht hat, der die Zeit geradezu ausgesetzt hat. Ich sehe alles, und doch werden die Entfernungen auf einmal wieder zu Entfernungen. Phuket liegt nicht einfach ein paar Stunden entfernt, sondern ist weit weg vom heimischen Herd. Der Flugplan, und nicht nur der, wurde seit dem Frühjahr weitgehend ausgesetzt. Wenn ich mich nicht in die virtuelle Welt geflüchtet habe, war ich auf einmal zurückgeworfen auf mich selbst. Wie Narziss, der schöne Jüngling, von dem die griechische Mythologie berichtet, er habe sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Letztes Jahr, also noch in der alten Welt, in der Vor-Corona-Welt, habe ich zum ersten Mal Caravaggios Narziss im Original gesehen. Ein Bild, das mich als Postkarte schon lange begleitet. Das Motiv des Narziss war für mich immer ein Bild der Selbstreflexion und weniger, wie es der Mythos beschreibt, der Inbegriff eines fehlgeleiteten Eros, der nur um sich selbst kreist und daran und damit schließlich zugrunde geht. Ich stand lange vor Caravaggios Bild und war fasziniert von seiner Intensität. Von der Konzentration in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Spiegelbild, das im dunklen Wasser erscheint. Die unergründliche Unauslotbarkeit des eigenen Selbst, das Rätsel bleibt, egal wie lange man sich darin vertieft. Viel Unheimliches birgt die Welt. Allerunheimlichstes ist der Mensch, heißt es in der Antigone von Sophokles. Aber ich war fasziniert auch von einer großen Zärtlichkeit in der Haltung, der Hinwendung zu dem eigenen Bild, das Narziss hier gleichsam zu umarmen sucht. Darin liegt eine Sehnsucht nach etwas Unfassbarem, Unaussprechlichem. Bilder können sein, wir antworten auf Fragen, die man nur schwer formulieren kann. Und dementsprechend sind ja auch die Antworten schwer zu fassen. Deutlich distanzierter ist dagegen der Narzisst von Felix Nussbaum. Schon die Haltung, eher im Sinn eines Rechenschaftablegens, aufrecht vor dem Spiegel stehend. Ein neuer Lebensabschnitt steht bevor, und der junge Maler, der den Generationenkonflikt in seinem bekannten Werk Der tolle Platz thematisiert hat, steht 1932 nun vor einem Stipendienaufenthalt in Rom. Und dabei zieht es ihn doch nach Paris, dorthin, wo sich die Avantgarde trifft. In Rom, in Italien, diesem Inbegriff von antikem Erbe, Renaissance und Barock, fürchtet er, kitschig zu werden. Diese distanzierte bis ablehnende Haltung zur Tradition spiegelt das Gemälde. Nackt steht Narziss vor dem Spiegel. Keine realistische Darstellung wie bei Caravaggio, sondern die stilisierte Haltung erinnert mit dem im Profil gezeichneten Kopf und dem von vorn gezeichneten Körpern etwas an altägyptische Menschendarstellungen. Und wie wohl nackt, hat der Körper doch nichts erotisch Aufreizendes, sondern eher etwas, ein vielleicht etwas realer Ausdruck, allgemein Menschliches, sozusagen der Inbegriff des Menschen, der gleichsam gerahmt wird vom antiken Erbe. Links die abgebrochene Säule, an der der Spiegel aufgehängt ist, und rechts im Hintergrund ein Tempel. Narziss steht auf einem kleinen Teppich der Welt, die übrig bleibt, aber auch das Weltbild, das wir uns immer zurechtzimmern. Was ist uns wichtig? Was blenden wir lieber aus? Diesen kleinen Teppich mit dem schwarz-weißen Schachbrettmuster könnte man aber auch als ein Sinnbild für unser von Rationalität und Funktionalität geprägten Denken verstehen, bei dem immer die Frage mitspielt, was bringt das? Eine Haltung zur Welt, über die schon Friedrich Schiller klagte, der Nutzen sei das große Idol seiner Zeit. Eine Klage, die man auch heute noch führen könnte, jetzt, wo uns die Vertreter der Wirtschaft ermahnen, mehr zu konsumieren. Mit den Augen der östlichen Philosophie darf man bei der Haltung der Arme und Hände vielleicht auch an Verweise auf das obere und mittlere Zentrum denken. Und bei der gelben Blume einer Narzisse an einen Verweis auf die Natur als Sinnbild von allem Werden und Vergehen. Auch bei Nussbaum findet sich die Konzentration in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Bild, das hier nicht im unergründlichen Schwarz des Wassers, sondern im Spiegel im lichten Blau des Himmels erscheint. Wohlgemerkt, nur dort ist der Himmel blau. Im Hintergrund erscheint er in einem fahlen Ocker. Davor schwebt eine helle Wolke, wie eine weitere Rahmung, die schützt, aber auch in Bedrohung umschlagen kann. Der Mensch isoliert, auf sich allein gestellt. Aus heutiger Sicht könnte das Bild wie eine Ahnung dessen, was kommen wird, erscheinen. Felix Nussbaum wird 1944 nach langen Jahren im Exil im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Zwei Bilder von Narziss von zwei Malern, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Caravaggio, der Mann des Barock, der seine Auseinandersetzungen tätlich austrägt und vor der Staatsgewalt fliehen muss, der seine Sinnlichkeit auslebt, dem Derek Jarman ein filmisches Denkmal gesetzt hat. Auf der anderen Seite Felix Nussbaum, der jüdische Maler, bei dem sich nicht nur im Bild des Narziss, sondern gleichermaßen in der Fülle von unterschiedlichen Selbstporträts die fortwährende Suche nach sich selbst zeigt, ebenso wie das Ringen um den malerischen Ausdruck. Bei den Bildern verhält es sich dagegen eher umgekehrt. Caravaggios Narziss kauert über dem Wasser, ganz bei sich. Der von Nussbaum dagegen, sozusagen aufrecht stehend, in die Welt gestellt. Caravaggio lebt und arbeitet in Italien, dem Land, das das Erbe der Antike übernommen hat und fortführt, wiederbelebt in der Renaissance und auch im Barock. Nussbaum ist dagegen derjenige, der nicht nach Italien will, dem die Antike kein Sehnsuchtsort mehr ist. Er möchte lieber nach Paris, dorthin, wo die Avantgarde Neues noch nicht Dagewesenes schafft. Der Künstler ist Umstürzler, der mit den erstarrten Konventionen seiner Zeit bricht, sozusagen eine Grundfigur der Kunstgeschichte und nicht nur der Kunstgeschichte. Der Kampf der Moderni gegen die Antike. Die Geschichte von Narziss endet tragisch. Es wird nichts mit der Selbstliebe. Ein Blatt fällt auf die Wasseroberfläche. Das Spiegelbild verzerrt. Narziss ist erschüttert und stirbt. Die Geschichte, eine Warnung vor einer fehlgeleiteten Liebe. Doch wenn Narziss sich auf falsche Art und Weise liebt, was wäre dann die richtige Art, sich selbst zu lieben? Darüber streiten Psychologen und Philosophen mit Antworten auf diese Frage, verdient die Ratgeberliteratur einen Haufen Geld. Alles sehen, nichts begreifen, lautet ein Wort des wohl prominentesten lebenden Künstlers Gerhard Richter, mit dem er direkt an das kleine Emblem anzuschließen scheint. Ich sehe nichts, heißt aber auch, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich kann sie nicht vorhersagen, nicht vorwegnehmen. Weder als Apokalypse, als Weltuntergang, noch als Paradies. Auch sie bleibt, so wie ich mir selbst, ein Rätsel, aber auch eine Aufgabe. Vielleicht aber eine Aufgabe, der ich mit Zuversicht entgegensehen kann. Dazu ein letztes Bild, beziehungsweise eine Bilderserie. Der japanische Fotograf Hiroshi Sugimoto hat in Kinos Filme fotografiert. In einer einzigen Aufnahme. Das Ergebnis? Übrig bleibt kein einzelnes Bild oder mehrere Bilder übereinander, sondern im Dunkel des Kinosaals eine strahlend hell leuchtende Leinwand.